Deutschlandfunk. Der Tag.
Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde.
Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Viel Glück für Ihre Aufgabe.
Genau so war's. Heute vor einem Jahr. Olaf Scholz legt seinen Amtseid ab als Bundeskanzler, als neuer Bundeskanzler, als Nachfolger von Angela Merkel. Der offizielle Start der Ampelregierung. Gefühlt viel, viel länger her. Da tobte der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine noch nicht, der Krieg in unserer unmittelbaren Nachbarschaft. Die fossilen Energieträger aus Russland, die waren gern genommen und im Vergleich zu dem, was dann kam, waren die Energiepreise völlig okay. Tja, und dann der russische Überfall im Februar, Zeitenwende, 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr, Doppelwumms, Verlängerung der Atomkraft auf Zeit. Hat sich damals sicherlich niemand so vorgestellt und wir gucken gleich, wo steht die Ampel ein Jahr nach ihrem Start. Und dann beamen wir uns gedanklich mal zurück in den Vormittag, heute 11 Uhr.
Wir unterbrechen unser Programm für eine amtliche Warnmeldung.
Aha, okay.
Sie hören eine Probewarnung zum bundesweiten Warntag 2022. Mhm. Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung und kein Handlungsbedarf.
Ja, dann ist ja schon mal gut. Mobiltelefone schlagen Alarm, Sirenen heulen. Zum Glück ja nur ein Test, aber ehrlich gesagt, obwohl ich es vorher wusste, habe ich mich doch noch mal ziemlich erschreckt, als mein Mobiltelefon mich da am Vormittag mit diesem seltsamen Alarmton ja richtig angebrüllt hat. Aber das war eben auch die Idee an diesem bundesweiten Warntag. Wozu das gut war und was man bisher sagen kann, wie es gelaufen ist, gucken wir uns auch gleich genauer an. Das ist der Tag, heute am 8. Dezember 2022. Ich bin Sandra Schulz. Hallo.
Wir erleben eine Zeitenwende. Und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor. Im Kern geht es um die Frage, ob Macht das Recht brechen darf, ob wir es Putin gestatten, die Uhren zurückzudrehen in die Zeit der Großmächte des 19. Jahrhunderts oder ob wir die Kraft aufbringen, Kriegstreibern wie Putin Grenzen zu setzen.
Ist ja völlig klar, wenn wir über ein Jahr Ampelkoalition reden, dann ist das ein Schlüsselmoment. Olaf Scholz im Bundestag Ende Februar, kurz nach dem russischen Überfall auf die Ukraine. Sein Wort von der Zeitenwende, das wir natürlich brauchen, um zu verstehen, was heute ist. Unser Korrespondent in Berlin, Stefan Detjen, hilft uns netterweise beim Sortieren. Hallo Stefan, schön, dass wir sprechen können.
Hallo Sandra.
Also wir haben gesagt, wir fangen im Hier und Jetzt an. Wo siehst du die Ampel ein Jahr nach ihrem Start?
Ja, ich würde mal sagen, die finden so allmählich ihren Schritt, ihre Position in dieser neuen Zeit. Vielleicht ist das ganz treffend, dass Olaf Scholz jetzt pünktlich zum Jahrestag seiner Amtsübernahme einen Aufsatz geschrieben hat in einer großen, renommierten amerikanischen Fachzeitschrift für Außenpolitik. Foreign Affairs heißt die. Das ist so eines der zentralen Diskursforen da. Und da veröffentlicht Olaf Scholz jetzt einen Aufsatz auf Deutsch und Englisch mit dem deutschen Titel Die globale Zeitenwende. Und ich glaube, das ist so ein programmatischer Bogen von diesem Moment der Erkenntnis am 27. Februar. In dieser Sondersitzung des Deutschen Bundestages, die Rede des Bundeskanzlers, da prägt er diesen Begriff, den wir gerade gehört haben, bis jetzt zu diesem Punkt, wo dieser Aufsatz, würde ich mal sagen, ein Kanzler zeigt, der sich in der globalen Dimension dieser Zeitenwende und auch seiner politischen Kurswende positioniert.
Siehst du denn, dass er das Defizit, das viele ja ausgemacht haben, seit seiner Rede eben Ende Februar, nämlich dass er die Zeitenwende angekündigt hat, aber dass ehrlich gesagt von der Zeitenwende so viel noch nicht zu erkennen ist. Wir haben auch gerade jetzt zuletzt wieder drüber gesprochen, 2%-Ziel wird in diesem Jahr verfehlt. Siehst du, dass er dieses Defizit damit jetzt irgendwie aufarbeitet, in Angriff nimmt?
Also ich würde mal sagen, das ist ein Prozess, so eine Zeitenwende ist ja nicht ein Hebel, den man irgendwie umlegt und dann ist man in der neuen Zeit. Auch dieser Begriff, den der geprägt hat, der hat ja nicht nur deswegen funktioniert, weil er da in dem Moment richtig saß, sondern weil er, glaube ich, ein Lebensgefühl ausgedrückt hat. Und das muss man sagen, damit hat sich Olaf Scholz, ich glaube, das war 78 Tage nach seiner Amtsübernahme, tatsächlich nach dieser kurzen Zeit schon in die Geschichtsbücher eingeschrieben, indem er diesen, wie ich finde, wirklich guten Begriff geprägt hat. Denn was tut der Begriff? Der drückt einmal ein Lebensgefühl aus, was, glaube ich, jeder und jeder, der ihn hört, annehmen kann. Ja, das ist so ein Gefühl. Wir leben in einer Zeitenwende, in einem Epochenbruch. Aber aus dem Munde eines Bundeskanzlers ist das dann natürlich auch Agenda für die eigene Politik, Auftrag an die eigene Koalition, aus der sich dann ganz viel ableitet. Und ich finde, das ist schon mal eine der größten Leistungen von Olaf Scholz gewesen. Allerdings, du sagst es, in einem Moment, wo er am Anfang seiner Regierungszeit in den ersten Monaten, also mindestens im ersten Halbjahr, wenn nicht bis in den weit in den Sommer hinein, ein Bundeskanzler war, der in so einer Spannung stand. Einerseits zwischen dem Olaf Scholz, der da diese Erkenntnis sehr wuchtig verkündet hat im Bundestag, und andererseits ein Kanzler, ich habe das ja auch auf vielen Reisen mit ihm erlebt, der auf der internationalen Bühne eigentlich immer noch sehr unsicher agiert, holprig agiert, Vertrauen gewinnen müsste, aber es nicht gewinnt. Diese enormen Schwierigkeiten, die wir da gerade in seiner Person am Anfang gesehen haben.
Und das, was da drin steckt in diesem Wort der Zeitenwende, auch die Ankündigung von ihm selbst eben Ende Februar in dieser Regierungserklärung, das hat natürlich einiges an Zumutungen für seine eigene Partei, für die SPD, auch für die SPD-Fraktion. Aber so viel lässt die sich gar nicht anmerken, oder was ist dein Eindruck?
Ja, das gehört für mich eigentlich zu den Überraschungen. Als wir gesehen haben, was sich da so für ein Ergebnis abzeichnete und wir im Hauptstadtstudio angeschaut haben, was für Fraktionen bilden sich da eigentlich gerade bei der SPD und bei den Bündnisgrünen. Und da haben wir gesehen, das werden Fraktionen, die werden ganz anders aussehen als die vorherigen Fraktionen. Da wird ein Generationenwechsel stattfinden. Bei der SPD sehr viele junge Abgeordnete aus dem Kreis der linken Jusos, dann auch bei der grünen Fraktion, die ja enorm angewachsen ist, sehr viele jüngere, aktivistisch geprägte Abgeordnete, die da reingekommen sind. Und wir haben gesehen, mit welchen Sorgen man das auch in den Fraktionsführungen, in den Spitzen gesehen hat, mit welchen jungen Nachwuchskräften bekommen wir es da zu tun, wie kriegen wir die eigentlich in Fraktionsdisziplinen eingebunden, wie bringen wir denen bei, dass Politik in einer Regierungsverantwortung immer wieder darin besteht, Kompromisse zu schließen und zu suchen. Und ich habe auch gedacht, das wird schwierig werden, da werden wir Brüche sehen. Und als dann diese Zeitenwende kam und ich auch bei der Rede am 27. Februar, die wir gerade gehört haben, in dem Augenblick, als Scholz das sagte und dann angekündigt, wir werden jedes Jahr 2% und mehr, fügte er damals noch hinzu, für die Verteidigung ausgeben. Da stand vielen, besonders bei den Grünen, wirklich das offene Entsetzen ins Gesicht geschrieben. Und ich dachte, na, das wird schwierig werden, da wird es offene Brüche geben. Und natürlich haben wir immer wieder gesehen, welche Mühe das gekostet hat, die Regierung, die Fraktionsführung, ihre Fraktionen auf Kurs zu bringen, da einzubinden, welche Kompromisse da geschlossen werden mussten. Aber immerhin, es ist noch nicht zu dem offenen Bruch gekommen. Man kann eigentlich sagen, das funktioniert aus meiner Sicht eigentlich erstaunlich gut.
Das ist wirklich interessant. Einen Moment würde ich gerne noch bleiben bei Olaf Scholz, bei seiner Rolle, bei seinem Stil auch. Wir kennen dieses alte Wort von Markus Söder, Sie brauchen da gar nicht so schlumpfig zu grinsen. Und auch das, was du gerade ansprichst, diesen Olaf Scholz, der immer so als staubtrocken gilt. Dann aber im September bei der Generaldebatte im Bundestag dieser Auftritt, nachdem Friedrich Merz für die Union ziemlich ausgeteilt hat.
Sie waren unfähig, den Ausbau der erneuerbaren Energien herbeizuführen. Sie haben Abwehrkämpfe geführt gegen jede einzelne Windkraftanlage. Und jeder Abwehrkampf der letzten Jahre schadet unserem Land noch heute. Das waren Sie.
Schon ein interessanter Auftritt. Was würdest du sagen, welcher Olaf Scholz regiert da jetzt? Der, den wir eben gehört haben, oder der mit diesem Image, der, wie heißt das immer, Büroklammer?
Ja, ich erinnere mich, ich kannte den vorher ja auch nicht gut. Da gab es andere, unseren Wirtschaftskorrespondenten Theo Geers, der ihn lange als finanzpolitischer Beobachter begleitet hat, ihn aus der Nähe kannte. Ich kannte Scholz so aus ein paar Hintergrundgesprächen, war dann auch sehr gespannt, wie wird das jetzt? Und mir ist eines immer in Erinnerung geblieben, dass Leute in der SPD gesagt haben, ihr werdet den noch ganz anders kennenlernen. Und die haben damit gemeint, den Scholz, der sich durchsetzt, der beharrlich, auch sehr machtbewusst agieren kann. Und der klang da vielleicht in dieser Bundestagsdebatte an. Aber ich habe eben auch, das habe ich ja eben erzählt, am Anfang den Bundeskanzler erlebt, mit dem wir durch die Welt gereist sind. Ich erinnere mich besonders an den Antrittsbesuch bei Joe Biden im Weißen Haus. Anfang Februar war das, wo wir einen Kanzler erlebt haben, der damals, du erinnerst dich, unter dem Druck stand, jetzt endlich mal Position zu beziehen zur Zukunft von Nord Stream 2.
Und der
nimmt das Wort nicht in den Mund. Wir standen da drum herum und haben uns gefragt, warum tut er das nicht? Und die Antwort, die wir da bekamen, war aus seinem Umfeld, ja, der ist eben manchmal auch bockig, der ist halsstarrig. Aber der stand damals neben Joe Biden im Weißen Haus und Biden sagte, also wenn es soweit käme, wenn die Russen ernst machen, dann werden wir das beenden. Und believe me, wir wissen, wie wir das tun. Und ich dachte, das kann sich ein Bundeskanzler eigentlich nicht gefallen lassen. Der hat sich da selbst verschuldet in diese Situation begeben. Dann die schweren Zerwürfnisse, die Vertrauensabrisse, muss man das nennen, die wir dann erlebt haben, auch verschuldet durch Scholzens Kommunikationsunfähigkeit, muss man an der Stelle fast sagen, diese schweren Vertrauensabrisse zur angegriffenen Ukraine, zu den osteuropäischen Partnern. Da kam auch der Scholz raus und auch das hörte man dann sehr schnell von denen, die ihn auch aus der eigenen Partei seit langem kannten, der arrogant sein kann, arrogant wirken kann, der anderen im Gefühl der Überlegenheit entgegentritt. Und das haben wir auch als Journalisten immer zum Teil auf offener Bühne erlebt, diese Szenen, dass er da mit so einem merkwürdigen Grinsen vermeintlich witzig, aber dann doch respektlos auf berechtigte Fragen antwortet oder so einen Eindruck vermittelt, dass er eigentlich einer feindseligen Medienöffentlichkeit gegenübersteht, der er mal zeigen muss, wie es eigentlich wirklich geht, die alle nicht verstehen, was er mit seiner Politik eigentlich wirklich bezwecken will und der möglicherweise so allmählich sieht, dass es auch an ihm liegt, sich da zu vermitteln, sich zu erklären, auch mit einer anderen Haltung in die Welt, die er in diesem Aufsatz ja adressiert hat, in diese Welt zu treten. Und vielleicht ist dieser Aufsatz wirklich auch so ein Stück Zeitenwende für ihn nochmal stilistisch gesehen. Die Erkenntnis, ich muss mich vermitteln, ich muss mich erklären, ich muss in dieser Zeitenwende Konzepte entwickeln, die konsistent sind und mit denen ich mich und meine Politik verständlich mache.
Muss ich mir auch nochmal vorknöpfen, diesen Artikel. Ich habe ihn bisher nur da liegen, aber noch ungelesen. Lass uns jetzt mal rübergehen zu den Liberalen. Christian Lindner hat dem Tagesspiegel gerade gesagt, sie müssen sich mich als glücklichen Menschen vorstellen, was natürlich eine ganz lustige Anspielung ist auf das berühmte Camus-Zitat, der ja gesagt hat, man müsse sich Sisyphus als glücklichen Menschen vorstellen, was nun wiederum die Figur aus der griechischen Mythologie ist, die diesen Fels auf den Berggipfel zu rollen versucht und der Fels rollt dann immer kurz vor dem Gipfel zurück ins Tal. Hat es seine FDP wirklich so schwer?
Ja, die FDP hat es ganz offenkundig schwer. Das zeigt sich in dem schlechten Stand in den Umfragen. Die profitieren nicht richtig davon, dass sie regieren. Die SPD ja übrigens auch nicht. Aber die FDP in einer schwierigen Lage, weil wenn man sich die Umfrageergebnisse im Augenblick anschaut, für die es wirklich um die parlamentarische Existenz geht, obwohl sie nun in dieser exponierten Regierungsverantwortung sind. Christian Lindner selbst, glaube ich, ist jemand, der das mit Fug und Recht und auch authentisch sagen kann, der sozusagen alles erreicht hat. Der hat die Partei wieder auf die Beine gestellt gegen alle Unkenrufe, Vorhersagen. Auch ich habe das kaum für möglich gehalten, dass die wieder in den Bundestag kommen. Ich habe das mir schwer vorstellen können, dass die nach seinem Ausstieg aus den Jamaika-Verhandlungen nicht für diese Verantwortungsverweigerung, so habe ich das damals gesehen, böse abgestraft werden. Jetzt sind sie in der Regierung. Lindner kann eigentlich in seiner politischen Karriere nicht mehr werden als Bundesfinanzminister. Der hat alles sozusagen jetzt mal erreicht. Für den geht es vielleicht nochmal irgendwann drum, geeigneten Schlusspunkt zu finden. Insofern, vielleicht ist er tatsächlich jetzt auch, wünschen wir es ihm, glücklich verheiratet, ein rundum glücklicher Mensch. Ja. Für die FDP ist das in der Tat schwierig. Die sind eben in so einer Außenseiterrolle in der Position gegenüber diesen beiden linkeren Parteien, zwischen denen es immer noch milieuhaft vom politischen Lebensgefühl her doch etliche Überschneidungen gibt, mehr jedenfalls als in der FDP. Und die FDP hat in dieser Regierungszeit jetzt eine Positionierung gewählt, in der sie viel zu oft gesagt haben, unsere Leistung in der Regierung ist es eigentlich, Schlimmeres von Seiten der Linken zu verhindern. Und sie schaffen es einfach nicht, diese Regierung mit einer eigenen Erzählung, mit einer optimistischen oder positiven Erzählung, was eigentlich das Label dieser Partei wäre, zu unterlegen. Und das passt alles irgendwie nicht in der Zeit. Und da haben die sich noch nicht richtig gefunden.
Ja, also das, was zusammenkommt, du hast es ja gerade schon beschrieben, ist einerseits diese Schwäche in den Umfragewerten, auch diese wirklichen Bauchlandungen jetzt bei den Landtagswahlen für die FDP in diesem Jahr, die aus zwei Landtagen rausgewählt wurde. Das ist natürlich auch und bleibt Thema auch von Christian Lindner, wie die Ampel dasteht. Und da fand ich jetzt bei der Vorbereitung eine Analyse ganz interessant, die ihr im Oktober bei Maischberger so geäußert hat. Und also du wirst gleich merken, was da die Vorgeschichte war.
Die Ampel ist stabil und dennoch hat Franz Müntefering mit dem Zitat recht. Wenn die Richtlinienkompetenz angewendet wird, um die Beteiligten zu etwas zu zwingen, was gegen ihre innere Überzeugung ist, dann wird das nicht auf Dauer erfolgreich sein.
Das war natürlich nach diesem Scholz'schen Machtwort zum Atomstreit. Und Lindner reagiert da ja auf dieses alte Müntefering-Wort, der sinngemäß sagt, dass wenn ein Bundeskanzler diese Richtlinienkompetenz, wenn der die ausübt, wenn der diese Ultima Ratio zieht, dann ist eine Koalition quasi am Ende oder dann sei eine Koalition quasi am Ende. Passt auf die Ampel aber eigentlich gar nicht, oder?
Nein, ich glaube in der Tat, dass das nicht passt, sondern dieses Diktum von Franz Müntefering war natürlich geprägt aus einer politischen Erfahrung heraus, die eigentlich nur letztlich zwei Parteienkonstellationen kannte. Und da ist so eine Ausübung der Richtlinienkompetenz, wie wir sie in der Form ja auch historisch von Scholz zum ersten Mal in dieser Form erlebt haben, immer schwierig, weil da einfach der eine den anderen demütigt. Scholz ist in einer anderen Position in diesem Drei-Fraktionen-Bündnis, das wir in dieser Form in der Geschichte der Bundesrepublik noch nicht kannten. Und da kann er natürlich entweder im Merkel'schen Stil, das hat er ja auch immer wieder imitiert, als präsidialer Kanzler agieren. Da kann er aber auch aus der Mitte heraus als ein Kanzler agieren, der dieses ganz besondere Machtinstrument einsetzt und vielleicht auch mal in diese und mal in jene Richtung einsetzt. In diesem Fall war es ja so, dass das besonders in der Wahrnehmung so war, dass die Grünen da die Adressaten dieses Machtworts waren und die FDP daneben stand und sagte, prima, können wir super mit leben. Die Grünen hatten das öffentliche Bauchgrollen damit. Na, das nächste Mal trifft's vielleicht die FDP. Und insofern würde mich das gar nicht wundern, wenn das nicht bei einer einmaligen Ausübung dieses Machtinstruments bleibt.
Jetzt sind wir ja bei diesem einen Mega-Sachthema dieser Ampelregierung, die einfach auch seit dem Frühjahr damit zu kämpfen hat. Ich glaube, wenn ich zu Robert Habeck rübergehe und andeute, dass ihm ja ein Kommunikationsstil nachgesagt wird, der jetzt nicht unbedingt immer so deckungsgleich ist, also mit dem klassischen Ministersprech, dann wirst du merken, worum es geht. Es war ein Heute-Journal-Interview und es ging um die Frage, ob man das Energiesparen mit Geld anreizen sollte.
Es ist ja kein Spaß, den wir hier haben, sondern es ist eine ernste politische, gesellschaftspolitische Situation. Und wenn wir da uns nicht gegenseitig helfen, kommen wir da nicht durch. Und wenn da jemand sagt, ich helfe nur, wenn ich nochmal 50 Euro kriege, würde ich sagen, die kriegst du nicht, Alter.
Robert Habeck, genau, mit diesem wirklich, ja, ikonisch kann man nicht sagen, weil es kein Bild ist, aber mit diesem wirklich sehr interessanten Auftritt da im Heute-Journal. Und damit sind wir jetzt nochmal beim grünen Personal. Wir haben das zuletzt geschildert bekommen. Es gab Berichte darüber, dass da ganz schön Strom in der Tapete ist zwischen Robert Habeck und Annalena Baerbock. Lässt sich sagen, was da dran ist?
Naja, das ist ja kein Geheimnis. Das haben wir gesehen, dass nach einer langen Phase, wo die beiden als Parteivorsitzenden und dann als Spitzenduo im Bundestagswahlkampf ganz am Anfang erstaunlich harmonisch erschienen und da eine Geschichte aufgebaut wurde, diese beiden, und die machen das dann unter sich aus, wer Kanzlerkandidat wird und so. Und diese Geschichte ist zerbrochen. Und wir haben gesehen, dass da ein harter, brutaler Machtkampf zwischen den beiden stattgefunden hat, in dem Robert Habeck dann den Kürzeren gezogen hat. Und das ist etwas, was wir sozusagen ahnen, wenn wir die beiden beobachten und wenn man so sich umhört, dass dieser Machtkampf nochmal in eine zweite Runde gehen wird. Die Grünen haben ja schon ziemlich klar entschieden, dass die Frage über die nächste Kanzlerkandidatur in der Urwahl entschieden wird. Naja, muss man mal sehen. Also das hat es auch schon mal gegeben, das hat die Grünen fast gespalten. Dann hat man vor der letzten Bundestagswahl gesagt, das machen die beiden, weil die so super funktionieren miteinander unter sich aus. Hat auch nicht toll funktioniert. Jetzt wieder Urwahl, also da wird den Grünen noch ganz schön was bevorstehen.
Die Ampel und ihre Baustellen ein Jahr nach dem Start. Dankeschön an Stefan Dietjen in unserem Hauptstadtstudio. Stefan, merci bien, bis bald.
Tschüss, Sandra.
Das Handy meldet sich mit einem sehr markanten Klingelton. Es ist sehr ungewohnt. Viele haben sich erschrocken, weil sie auch nicht wussten, was ist das jetzt? Und ich denke, dass viele draußen noch nie was von Cell Broadcast vielleicht gehört haben und deswegen sehr überrascht sein. Und deswegen meine Bitte, nicht erschrecken. Es ist nur ein Test.
Das hat Philipp Kornstedt von der Deutschen Telekom so gesagt. Habe ich heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk gehört. Und mich dann aber doch noch mal richtig erschrocken, als es dann um 11 soweit war. Cell Broadcast. Ich tippe mal, das wird den meisten, die hier zuhören, schon was sagen, aber wir gucken es uns noch mal genauer an. Ich habe mir vorhin Mario Dobowiszek ins Studio geholt, Chef vom Dienst hier bei uns beim Deutschlandfunk, und in seinem früheren Leben war er beim Technischen Hilfswerk und deswegen ist er auch nach wie vor ein richtiger Fachmann für solche Themen. Und ich habe ihn vorhin gefragt, ob es bei ihm dann auch geklingelt hat.
Oh ja, und wie, war ziemlich laut. Ich habe zwei Telefone, zwei unterschiedliche Netze, auch zwei unterschiedliche Fabrikate, einmal Apple, einmal Samsung, so viel sei verraten. Beide haben ziemlich laut und ziemlich schrill getönt und das war, glaube ich, für viele insofern neu, als dass man dann auch erstmal verstehen musste, wie schalte ich das denn wieder aus? Na, auf OK klicken oder auf an der Seite nochmal anstupsen.
Bei mir ging es dann auch gleich nochmal los. War das bei dir auch so?
Nee, nochmal ging es nicht los. Wahrscheinlich hast du nicht richtig gedrückt sozusagen, um zu quittieren, weil dann kommt das immer wieder, dieses Signal, was ja auch durchaus gewollt ist, um dich dann tatsächlich irgendwie aus dem Schlaf zu rütteln. Also insofern, das kam ja sogar ein bisschen vor 11, hat das gut funktioniert, also anders als 2020, wo da jemand, ich sag's jetzt mal ganz platt, auf der Leitung stand und hat das nur den Hintergrund, dass Bund und Länder nicht richtig miteinander kommuniziert hatten und dann war einfach dieses Warnsystem voll mit Meldungen auch aus den Kreisen, aus den Ländern und so weiter, sodass die eigentliche Meldung nicht so richtig durchgekommen ist. So kann man es vielleicht einfach ausdrücken und dann eine halbe Stunde später durchkam. Das war diesmal nicht so. Also die Handys sind ja sofort losgegangen. Ein paar Sekunden später kam dann auch die Meldung zum Beispiel hier auch bei uns im Deutschlandfunk in der Nachrichtenredaktion an, sodass wir dann die Nachrichten unterbrechen konnten. Haben dann auch alle drei Deutschlandfunkprogramme zusammengeschaltet. So, aber kommen wir zurück zu den Handys. Das war ja nun wirklich was Neues, zumindest für Deutschland. Gibt es ja in vielen anderen Ländern schon länger, wird dort auch praktiziert.
Und das ist ja dieses berühmte Cell-Broadcast-System, über das wir sprechen. Ne? Das habe ich gerade schon gesagt, ist wahrscheinlich für unsere Hörerinnen und Hörer jetzt nicht das erste Mal, dass man das gehört hat in diesem Zusammenhang. Aber erklär es trotzdem nochmal, was es damit genau auf sich hat.
Ja, viele denken, das ist so wie eine SMS, ist es aber technisch nicht. Es ist eher wie eine Radiosendung, weil eine SMS will von deinem Handy, Sandra, eine Bestätigung haben, dass sie angekommen ist. Also es geht auch nur an dich oder wenn man ganz viele im Verteiler hat und ganz viele einzelne Personen, also Handynummern. Und das ist beim Cell Broadcast anders. Also da gibt es den Sendemast, wo mein Handy oder dein Handy eingebucht ist und der sendet einfach an alle, die da eingebucht sind, ohne irgendwie Rücksicht auf Verluste, ohne da genau zu gucken, wer nun da ist, diese Sendung raus, also die Warnmeldung raus, also sprich wie eine Radiosendung, deshalb heißt es ja auch Cell Broadcast. Und deshalb kann es auch passieren, dass nicht alle, die in der Funkzelle sind, tatsächlich diese Meldung empfangen oder dann auch irgendwie quittieren können oder so. Und das hatte, und darauf haben die Behörden vorher hingewiesen, aber auch die Netzbetreiber selber, war nicht abzusehen, dass es bei allen Handys auf Anhieb klappt.
Das fand ich auch interessant. Also es wurde ja schon vorher gesagt, es wird möglicherweise einer Schätzung zufolge nur jedes zweite Telefon erreicht. Würdest du dann sagen, es ist trotzdem eine gute Sache?
Finde ich schon. Weil man muss sich das ja angucken, das ist nicht gedacht, dass jeder und jede da draußen über den gleichen Warnweg informiert wird. Ja, Warnmittel, über das gleiche Warnmittel, so heißt das im Behördendeutsch. Sondern es ist so dieser Mix, auf den in Deutschland gesetzt wird. Da gibt es die Sirenen, da gibt es die Werbetafeln, die in den Städten sind, die das einblenden. Da gibt es uns, das Radio, es gibt das Fernsehen, da wird es dann eingeblendet als Laufband. Und jetzt eben neu diesen Cell Broadcast und natürlich auch diese Warn-Apps, die es schon länger gibt. Nina zum Beispiel, die hat ja auch funktioniert. Bisschen verzögert in manchen Städten, wie man lesen kann. In Berlin gab es da wohl ein bisschen eine Verzögerung. Aber insgesamt kommt es genau darauf an. Und wenn in einem Ernstfall zum Beispiel ich diese Meldung erhalte, dann ist es auch so ein bisschen meine Aufgabe, mal zu gucken, wer ist denn um mich herum, vielleicht ein Nachbar oder so, der es noch nicht mitbekommen hat, um dann auch Bescheid zu sagen. Also darauf kommt es an, dass alle es auf irgendeinen Weg mitbekommen, aber nicht jeder zwingend über das gleiche Mittel. Also nicht jeder eine Sirene hört, nicht jeder eine Cell-Broadcast-Mitteilung bekommt und so weiter und so fort. Insofern würde ich auch sagen, das wird wahrscheinlich eine deiner nächsten Fragen sein. In diesem Fall ist es gut gelungen, dieser Warntag, aber jetzt muss man sich natürlich genau angucken, wo in welcher Verästelung das angekommen ist oder nicht angekommen ist und wo da sozusagen vielleicht was nicht so richtig funktioniert hat, was man nochmal optimieren kann. Das BBK, also das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, dass das ja ausgelöst hat, diese Warnung, ist zumindest jetzt erstmal zufrieden, hat auch eine Pressemitteilung rausgegeben, muss man jetzt weiter schauen, auch eine Umfrage abwarten. Also jeder, der sich gern da noch dran beteiligen möchte, es gibt eine Umfrage, muss ich jetzt mal hier auf mein Papier gucken, warntag-umfrage.de, ganz einfach, hätte ich eigentlich gar nicht gucken müssen, warntag-umfrage.de, da kann sich jeder beteiligen, um zu sagen, ja, habe ich bekommen und wenn ja, über welchen Weg und wann, weil so können die Leute sich da so ein bisschen ein Bild verschaffen, wie es funktioniert hat und wo es nicht funktioniert hat. Und zum Beispiel Vodafone hat auch schon gesagt, als großer Handynetzbetreiber, aus ihrer Sicht war das tatsächlich auch dieser erste Anwendungsfall von Cell Broadcast ein voller Erfolg.
Muss an dieser Stelle jetzt, glaube ich, noch mal dazu sagen, wir sehen jetzt in dem Moment, in dem wir sprechen, das ist 14.41 Uhr am frühen Nachmittag, noch nicht das vollständige Bild. Genau. Aber das sind jetzt natürlich schon mal erste Anhaltspunkte darüber, wie das geklappt hat. Was mir aufgefallen ist, oder da musst du mir vielleicht auch noch mal auf die Sprünge helfen, dass in dieser Notmeldung ja nicht unbedingt drinsteht, was zu tun ist. Wie würde man das denn im Ernstfall erfahren?
In der eigentlichen Notmeldung würde dann auch ein Handlungshinweis stehen. Und das ist auch etwas, wo wir uns auch ein bisschen selber an die eigene Nase fassen müssen. Weißt du zum Beispiel, was du machen musst, wenn die Sirene draußen losgeht?
Nein.
Gut.
Das heißt, ist daran gut.
Das zeigt nämlich, dass genau dieser zweite Faktor, der ganz wichtig ist. Heute haben wir die Infrastruktur ausprobiert. Das war dem BBK und dem Innenministerium und so weiter in den Ländern sehr wichtig. Aber der zweite Punkt ist der Faktor Mensch. Fangen wir mal von hinten in der Kette an, nämlich bei dir und bei mir. Wenn wir so eine Meldung bekommen, was müssen wir dann tun? Also wenn ich nur die Sirene höre, heißt das seit eh und je, seit Kaltem Krieg und so weiter, wurde immer wieder kommuniziert, ist dann nur so ein bisschen in unseren Köpfen eingeschlafen, zu Recht, weil wir ja dachten, gibt keinen Krieg mehr und so weiter. Wurden auch viele Sirenen abgebaut und so weiter und so fort, nannte man Friedensdividende. Das heißt, wir haben so ein bisschen verlernt, damit umzugehen. Also wenn die Sirene heult, gibt es eigentlich nur zwei Anweisungen. Erstmal in geschlossenen Räumen sich aufhalten oder da reingehen, Fenster und Türen geschlossen halten, Radio anschalten, sich darüber informieren. So, das ist das Eigentliche, was so eine Sirene kann, weil die kann ja nicht viel mehr. Mhm. Der kann nur heulen. Es gibt inzwischen auch noch andere, da kann man Durchsagen durchmachen, so intelligentere Sirenen nenne ich die immer. Das ist dann vielleicht auch die Zukunft, wenn jetzt die Sirenen wieder aufgebaut werden. Aber genau das ist der Punkt, dieser menschliche Faktor. Wir müssen auch wieder lernen, uns selbst zu schützen, uns selbst zu informieren in so einem Fall. Aber zurück zu diesem Cell Broadcast, da würde dann eben genau so eine Anweisung auch stehen. Also nehmen wir mal an, ich will jetzt nicht spinnen, aber es gibt einen Störfall im Atomkraftwerk in Tihange, ist nicht weit von der deutschen Grenze entfernt. Das könnte tatsächlich so ein Fall sein, in dem dieses System ernsthaft dann probiert, also nicht probiert, sondern angewendet werden müsste. Und da würde sicherlich auch die Anweisung stehen, begeben Sie sich ins Innere, schließen Sie Fenster und Türen und warten Sie weitere Meldungen ab, zum Beispiel im Radio.
Ja, okay, das hast du jetzt schon gesagt, das geht beim Cell Broadcast. Es geht bei der Sirene natürlich nicht.
Das müssen wir wissen dann, ne? Das ist klar, das genau. Müssen wir wissen.
Wobei ich auch gerade dachte, wenn die Anweisung ist, nach Hause zu gehen, dann sind ja auch durchaus Fälle vorstellbar, in denen dann die Häuser zu fallen werden, wenn ich jetzt an die Flutkatastrophe denke vom Ahrtal. Aber das würdest du so als grobe Faustregel erstmal uns mitgeben.
Ja, ich würde auch nicht sagen, nach Hause gehen, sondern wenn ich die Sirene höre, gehe ich irgendwo rein, wo ich reingehen kann, egal wo ich gerade bin. Und schließe dann Fenster und Türen, weil das ist häufig eine Gefahr, dass da irgendwie Rauchgas kommt oder irgendwas, was sozusagen auf mich einprasseln kann. Und dann ist es ganz wichtig, dass eben die anderen Warnwege funktionieren, dass über Radio informiert wird, dass ich übers Internet vielleicht was mitbekomme, dass da Lautsprecherwagen schon, wenn Strom ist, das ist das Nächste. Wer hat noch ein Kurbelradio zu Hause, das über UKW oder DAB Plus was empfangen kann?
Ja, Batterieradios soll es ja noch geben.
Batterieradios oder ganz schnöde das Autoradio, weil das Auto hat ja noch Strom, wenn nichts mehr anderes funktioniert. Dazu gehört aber auch, dass die Sendemasten noch funktionieren. Das haben wir auch teilweise an der Ahr gesehen. Da sind ja Sendemasten, ich sag's mal ganz platt, auch abgesoffen. Also das ist, zeigt ja auch ganz deutlich, wie wichtig ist, das ist, diesen Warnmix zu haben, dass verschiedene Warnwege dann im Zweifel funktionieren können. Und ja, wir müssen uns als Menschen auch noch mal besser darauf vorbereiten, dass wir auch ein bisschen Vorräte im Keller haben und so weiter. Da gibt es ja ganz viele Flyer und so weiter, auch vom BBK im Internet. Da haben wir jetzt natürlich einen anderen Blick drauf, auch mit dem Krieg in der Ukraine. Mhm. Aber nach dem Tag heute habe ich so das Gefühl, da geht zumindest etwas in die richtige Richtung.
Was hat es genau auf sich mit dem Warntag heute? Das hat Mario Dobowiszek uns genauer zu verstehen geholfen. Ganz herzlichen Dank dafür.
Gerne.
Und das war diese Episode von Der Tag heute an diesem Donnerstag. Wenn Sie mögen, melden Sie sich gerne mit Feedback, mit Lob oder Kritik an dertag@deutschlandfunk.de. Ich kann sagen Dankeschön fürs Zuhören. Bis morgen. Ich bin Sandra Schulz. Tschüss.